Dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen sowohl an das Publikum hier am Ottoplatz als auch an die ZuhörerInnen an den diversen Empfangsgeräten, die sich das irgendwann anhören werden. Ich heiße willkommen zur Litnoba, unserem literarischen kleinen Bartreff hier beim Prosa Nova 26. Ich habe das große Glück, den Auftakt des Litnova-Programms zu machen und darf hier einen wunderbaren Gast begrüßen, für die das Prosa Nova wohl kein Novum ist, habe ich mir sagen lassen. Geboren in Berlin, aber irgendwie auch ein Hildesheim-Local. Was darf sein, Helene Bukowski?
Mir wurde gesagt, es gibt hier was mit tollem Rosmarin. Was war da nochmal drin? Gin? Gin? Gin und Rosmarin. Wurde mir etwas gemixt. Ich trinke sonst kein Gin, aber es ist selbstgemachtes Rosmarin-Sud. Deswegen freue ich mich jetzt darauf.
Dann
bekommen die Gäste auch etwas? Nee.
Ich weiß nicht, ob das zulässig ist. Aber
ach so, aber vielleicht so kleine wären doch eigentlich ganz nett, oder?
So Schottgläser. Merken wir uns.
Okay.
Alles klar. Dann würde ich sagen, Helene, ja. Wohl kommt's.
Cheers.
Schön, dass du da bist.
Prost, Leute.
Hm. Ja, der ist sehr gut geworden. Unser Litnoba Barmann hat hier ganze Arbeit geleistet.
Ich finde es auch sehr lecker, dankeschön.
Erstmal, Helene, wie geht's dir? Bist du gut hier beim Prosa Nova 26 angekommen?
Ja, mit dem Zug. Die Bahn hat geliefert. Ich bin fast pünktlich gewesen und freue mich sehr. Schon viele Menschen und bekannte Gesichter gesehen. Und auch natürlich Hildesheim, immer eine Freude.
Regelmäßiger hier, wenn die Möglichkeit sich bietet? Oder?
Ja, ich gebe ja auch Seminare manchmal hier. Deswegen war ich jetzt öfter da und meine Schwester studiert hier.
Ah, so.
Ja.
Ja, dann den Absprung aus Hildesheim irgendwie geschafft und doch nicht.
Ja, aber es kommen natürlich ganz viele Erinnerungen auf. Zum Beispiel hier um die Ecke hatte Ronja von Rönne ihre WG, wo ich öfter war. Ja, ich weiß nicht, ob Karl sich noch daran erinnert.
Und wie gesagt, Prosa Nova ist ja für dich auch nichts Neues. Wie sind deine Eindrücke bisher vom Prosa Nova 26? Was hat dir bisher gut gefallen oder gibt es etwas, was du furchtbar zu bemängeln hast?
Ich finde erstmal schön, dass so wieder die Prosa Nova Stimmung da ist. Und ich habe immer das Gefühl, es kommen ja doch auch sehr viele Leute extra dafür angereist und die dann alle zu treffen. Und ich war auf jeden Fall auch ein bisschen emotional bei der Eröffnungsrede, da die KL zu sehen und ja, auch so diese Energie zu spüren und so zu merken und mich zu erinnern natürlich an, als wir damals 2017 das Festival gemacht haben. Und das so schön auch wahrzunehmen, dass die neue Generation halt übernommen hat und das weiter passiert und hoffentlich ja auch noch die nächsten Jahre so weitergeht.
Ja, hoffentlich. Ja. Und wenn wir schon beim Thema,
aber wie ist für dich?
Achso.
Was ist deine Stimmung? Wie fühlt es sich und ich an? Hast du schon mal ein Prosa Nova erlebt?
Nee, das ist das erste Prosa Nova.
Okay.
Und dementsprechend auch wirklich ein bisschen Muffensausen. Aber die Vorfreude war schon sehr groß, trotz aller blank liegenden Nerven. Und dass das jetzt hier alles so funktioniert, wie es funktioniert. Und dass wir eben auch hier unser Programm machen können. Auch mit dir den Auftakt, das freut mich sehr.
Ich finde es ein super Setting.
Sehr, der Ottoplatz bietet immer wieder Überraschungen. Aber auch das ist wohl Prosa Nova. Deswegen haben wir schon sagen lassen, dass das Unerwartete erwarten. Ja, ich freue mich sehr und ich hoffe, dass die nächsten zwei Tage auch voller Überraschungen stecken und ja, wir noch das ein oder andere großartige Gespräch mit großartigen Gästen haben werden.
Ja, wie ist bei euch die Stimmung? Gut? Habt ihr Lust?
Ach, das wollte ich schon immer mal sagen. Hey, deshalb seid ihr gut drauf.
Ja. Gut, ist ein bisschen verhalten, aber das klären wir heute noch später.
Ja, das Prosa Nova, das Festival für junge deutsche Literatur. Und du bist ja mittlerweile schon in der...
Alt wolltest du sagen?
Nein. Das war nicht das, was ich sagen wollte. Aber seit den Milchzähnen ist ja schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und jetzt ist dieses Jahr dein neuester Roman erschienen. Wer will nicht in diesem Leben bleiben?
Nicht ganz, wer möchte nicht.
Wer möchte nicht, entschuldige.
Meine Güte. Ist gar nicht stimmt.
Wer möchte nicht in diesem Leben bleiben? Und da ist sehr viel historische Recherche reingegangen. Wie hat sich das ergeben, die Thematik? Und was war der Rechercheprozess? Weil das, glaube ich, ein sehr persönlicher auch gewesen sein muss, stelle ich mir zumindest vor.
Ja.
Wenn du darüber vielleicht ein bisschen erzählen kannst.
Ja, ich glaube, es ist halt irgendwie auch interessant, weil ich jetzt in Hildesheim bin und im Studium, ich weiß nicht, wie das bei euch gerade ist oder war, haben wir sehr wenig zum Thema Recherche gemacht. Und also ich wusste zum Beispiel nicht, dass man so in Bibliotheken gehen kann oder in Archive gehen kann oder hatte das einfach nicht so auf dem Schirm. Deswegen würde ich auch sagen, ist mein Debüt ist mit sehr wenig Recherche ausgekommen. Mhm. Aber dann ist es ja auch immer schön, neue Sachen auszuprobieren. Und in dem Fall war es auch so, dass meine Eltern aus dem Osten sind und in unserer Familie natürlich DDR auch immer wieder Thema war. Ich aber mich nie literarisch damit auseinandergesetzt habe, was, glaube ich, auch ein bisschen am Studium lag, weil wir da zum Beispiel gar keine DDR-Literatur besprochen haben. Und ich dann irgendwann gemerkt habe, das finde ich schade und auch ein bisschen, nachlässig. Mhm. Und ich hatte Lust, mich nicht nur persönlich damit auseinanderzusetzen, sondern auch im Schreiben, weil ich glaube, da das nochmal auf eine andere Art dann auch einfach möglich ist. Also hatte das schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass vielleicht irgendwas mit DDR ja interessant wäre als Roman. Und dann gab es diesen Zufall, kann man sagen, dass meine Großmutter mich halt anrief und sagte, eine Freundin von ihr würde diesen Nachlass gerade sortieren von einer anderen Freundin. Und ob ich mir das nicht angucken wollen würde. Sie hätte schon vorher einen renommierten Autor gefragt, der wollte aber nicht darüber schreiben. Aber jetzt kommen sie auf mich zu. Und ich wollte eigentlich meiner Oma vor allen Dingen diesen Gefallen tun und bin deswegen hingefahren nach Neubrandenburg. Und dort habe ich diesen Nachlass bekommen, der aus diesen ganzen Briefen und Dokumenten bestand. Und dann ging die Recherche los.
Verstehe.
Also, und dann dachte ich so, da ist der DDR-Stoff, den ich wollte. Ja.
Es geht um eine Pianistin. Was hat das... Du hast schon angesprochen, in Bezug auf Literatur, die DDR unterrepräsentiert.
Vielleicht, oder hattest du schon mal DDR-Literatur, hast du irgendwas hier im Studium gelesen?
Bisher hier auch noch nicht. Also ich würde auch sagen, das ist eine Kontinuität, das zieht sich weiter durch. Aber das ist ja auch nicht nur in der Literatur wohl der Fall. Und es geht halt um eine Pianistin bei dir, was... Hat es damit auf sich?
Also die Person, deren Material ich sozusagen bekommen habe, ist Pianistin gewesen. Deswegen, und ich mich ja dafür entschieden habe, wirklich ihr Leben zu erzählen und nicht einen extrem fiktionalisierten Roman draus zu machen. Deswegen habe ich daran festgehalten. Mhm. Ja.
Also nah an der Geschichte.
Ja. Und sehr.
Versucht, dem gerecht zu werden.
Ja.
Eine große Herausforderung, das Gefühl? Oder ist das etwas, wo du dir dachtest, ich gehe da einfach rein und gebe mein Bestes?
Auf jeden Fall eine große Herausforderung, weil ja klar war, dass ein Leben gegeben hat und ich muss sehr genau recherchieren, um es nacherzählen zu können, weil ich wusste am Anfang nicht alles. Also das war dann mein Glück, dass ich auf Personen gestoßen bin, die sie kannten, die ich dann sprechen konnte. Also dieses Material, was ich bekommen habe, auch ergänzen konnte mit dann eigenem Recherchematerial, also diesen ganzen Interviews, die ich geführt habe und die ganzen Transkripte. Aber ich würde sagen, auch wenn man kein echtes Leben erzählt, so eine gewisse Ehrfurcht beim Schreiben würde ich immer empfehlen. Also auch fiktive Figuren brauchen die. Und wenn man vorsichtig oder langsam schreibt, glaube ich, ist es meistens besser als so ein in einem Jahr hingeschleuderter Roman. Mhm.
Würdest du sagen, du behandelst auch deine fiktiven Figuren wie echte Personen? Mit der gleichen Ehrfurcht?
Ich würde sagen, ja, also. Aber ich glaube dadurch auch wirklich, weil man ja, ich weiß nicht, wie es dir beim Schreiben geht, aber man verbringt ja auch einfach voll viel Zeit damit. Und das führt dann meistens, finde ich, auch dazu, dass man ihnen angemessen begegnet.
Ich habe das Gefühl, sie werden mit der Zeit echter. Mhm. Je mehr Form sie bekommen. Mhm. Und es steckt ja wohl, würde ich behaupten, in jeder fiktiven Figur irgendwo eine echte Person. Ich glaube, die wenigsten von uns können sich Figuren einfach so aus dem Hut zaubern, die überhaupt nichts mit Personen irgendwie zu tun haben. Die
immer. Ja, oder man baut sie so zusammen aus verschiedenen Menschen. Aber in dem Fall war es natürlich so, dass es nur eine Person hatte, an der ich mich orientieren konnte.
Das heißt, irgendwo auch trotz der Aufgabe, irgendwie der gerecht zu werden dieser Person und auch der historischen Aufgabe irgendwo, sich mit der DDR-Thematik auseinanderzusetzen, hat es das für dich zugänglicher gemacht, in den Schreibprozess irgendwie zu gehen?
Nein. Also ich fand es viel schwieriger, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, es ist ja schon irgendwie so gewesen, es hat sich eher wie so ein Gewicht angefühlt, weil das Tolle, wenn man so, ich weiß nicht, musst du vielleicht auch nochmal sagen, aber was ich jetzt auch wieder merke, wo ich mir was ausdenken kann in meinem neuen Romanprojekt, ist, man kann halt so rumspielen und kann halt sich alles ausdenken. Und das war in dem Fall ja gar nicht da, sondern ich hatte sehr konkret, wusste, was die verschiedenen Punkte in ihrem Leben gewesen sind, die ich erzählen möchte oder muss. Und das hat sich eher so die ganze Zeit angefühlt, als ob so von links und rechts halt so der Weg immer schmaler wird und oder schon eigentlich total schmal ist und ich so einen sehr kleinen Bewegungsspielraum habe. Weshalb ich, glaube ich, auch oft wieder das Projekt so zur Seite legen musste oder ja halt nicht schreiben konnte, weil ich irgendwie auch nicht weitergekommen bin, weil ich nicht gesehen habe, was es noch gibt oder wie ich es noch erzählen könnte.
Ja. Immer wieder beiseite gelegt und dann irgendwann kommt natürlich der Moment, wo man sagt, das ist jetzt der letzte Punkt, den ich gesetzt habe, jetzt ist es fertig.
Nee.
Ich meine, also ich weiß, auf eine gewisse Art und Weise, weil irgendwann erscheint es ja. Das heißt, dieser Moment muss kommen.
Genau, aber auch zum Beispiel in meiner Ausgabe sind noch ganz viele Streichungen jetzt. Also wenn ich zum Beispiel lese, dann finde ich manche Sätze nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, für mich ist es nie ganz fertig. Und ich lese zum Beispiel auch immer lieber die Stellen, die ich sehr gut finde, aber es gibt auf jeden Fall im Buch auch Kapitel, die ich nicht so gelungen finde und die würde ich zum Beispiel nicht auf Lesung lesen und wenn ich die nochmal schreiben könnte, würde ich sie wieder überarbeiten oder so. Also ich finde diesen Prozess abzuschließen und zu sagen, jetzt ist es wirklich getan. Also natürlich ist es dann nochmal was anderes, wenn man das Buch so in der Hand hält. Aber ich kann, glaube ich, nicht und vielleicht liegt das auch an diesem Studium hier, dass ich halt immer noch mit so einer Lektorinnenbrille dann auf diesen Text gucke und denke, man könnte Dinge anders machen.
Verstehe ich. Ja. Vielleicht habe ich die Frage auch aus so einer Wunschvorstellung herausgestellt, weil,
Aber hattest du das, dass du dann, wenn du das so abdruckst in der Anthologie oder weiß nicht, wo das, also dass es dann so ist, so okay, dann kannst du es lassen?
Ich glaube, also jetzt, ich habe jetzt zum letzten Wintersemester angefangen hier zu studieren und wir hatten dann auch die Erstsemester-Anthologie. Ja. Und da schreibt man ja sehr bewusst auch auf eine Deadline hin. Und wenn dann irgendwann im besten Fall vor der Deadline der Moment kommt, wo man sagt, okay, jetzt ist es fertig,
jetzt ist es so.
Hat halt was sehr erleichtert. Ja. Aber ja, die Unzufriedenheit bleibt bis heute.
Ich kann dir dann aber empfehlen, 10 Jahre später nochmal in diese Anthologie zu gucken, weil dann findet man die Texte wieder ganz gut. Und also dann kann ich es mehr sein lassen, als wenn es so nah dran ist.
Ist das also mit diesem zeitlichen Abstand, wenn du jetzt zum Beispiel auf deinen Debütroman schaust, auch wohlwollender mit dir selbst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dann stecke ich auch nicht mehr so drin, weil wenn man es gerade so abgeschlossen hat, dann ist man ja auch einfach noch in diesem Schreibmodus und ist eigentlich noch in dieser Bewegung und dann habe ich das Gefühl, ja, es ist gut, genau, das später nochmal zu betrachten. Ja.
Das sind jetzt drei Romane, die du über die letzten Jahre geschrieben und veröffentlicht hast. Drei Romane, drei Worte. Wie würde deine beste Freundin deine Romane beschreiben in drei Worten?
Also ich habe auf jeden Fall eine sehr gute Freundin, nein, die guckt aber gerade so, als ob sie gar nicht mehr zuhört. Ich finde es sehr schwer zu beschreiben. Könnt ihr das gut? Könnt ihr solche so? Kannst du meine Romane in drei Worte zusammenfassen?
Naja, also ich würde sagen, die bisher da sind, in drei Worten. Drei Romane, drei Worte. Das macht es ja so spannend.
Also dann könnte man auch so komische Schlagwörter finden wie Bäume für den ersten. Bäume für den ersten, okay. Ja.
Es kann auch Verben sein.
Das zweite ist dann was? Aber Bundeswehr, oder? Also keine Ahnung.
Frau ist noch eins.
Ja. Okay, Frau. Und das jetzt dann, Leute, das dritte. Du.
Bäume, Frau und du. In Klammern Bundeswehr.
In Klammern Bundeswehr. System.
Okay. Okay. Bäume, Frau
und System. Das ist wie ein Gedicht, Leute. Schön.
Es entsteht hier gleich ein kollaboratives Projekt. Was ist bisher die... Das ist natürlich jetzt auch wieder eine Riesenfrage, aber die großen Fragen
deswegen
werden immer
wir, deswegen
an der Bar gestellt.
Ich finde, du musst auch ein bisschen mehr trinken, ich habe es gewöhnt. So. Bei mir ist schon so. Und ab morgen müsst ihr auf jeden Fall auch dem Publikum Getränke geben, weil das ist ja hier, ne? Die sitzen ja auf dem Trocknen.
Ja, das ist immer so eine Frage, mit, weil das wäre ja dann Ausschank und dann haben wir schnell irgendwie...
Okay.
Weiß ich nicht.
Das Ordnungsamt.
Das Ordnungsamt kommt dann zum Interview, dann muss ich die auch noch mikrofonieren. Und,
auch irgendwie schön. Ja, aber sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Ja, genau, die großen Fragen werden immer an der Bar gestellt. Deswegen vielleicht mal die Riesenfrage. Was ist für dich bisher die größte Lehre für dich, die du aus deinem bisherigen Schreiben gezogen hast? Mhm. Und was würdest du jetzt auch hier beim Prosanova 26 vielleicht gerne den Frischlingen weitergeben?
Den Babys. Also ich glaube, und Marina kann das zum Beispiel auch sehr gut bestätigen, mit der ich übrigens morgen um 12.30 Uhr mache einen kleinen Werbeblog, ein Format habe, wo wir über das Thema Konkurrenz und Freundschaft und im Literaturbetrieb sprechen. Und ich glaube, was... von außen oder wenn meine Freunde mich im Schreiben erleben, ist es halt sehr geprägt von großen Krisen, die sich auch auf meine Psyche niederschlagen, würde ich sagen, in denen ich halt dann nicht mehr sehr viel anderes gemacht habe und es war jetzt bei dem letzten Roman sehr stark so. Mhm. Und ich hoffe, dass das eigentlich daran liegt, weil ich dann in diesen Situationen, wo ich das Gefühl habe, es läuft nicht, mehr zu verbissen bin und halt denke, ich muss da durcharbeiten. Und eigentlich, was ich brauche, ist, glaube ich, in den Situationen Urlaub und um zu so einer Verspieltheit zurückzukommen. Also ich glaube schon, dass manchmal man auch durch Dinge durcharbeiten muss. Mhm. Aber ich habe das jetzt gemerkt, also das ist, ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist, aber ich musste so eine Dankesrede schreiben und ich habe das so ein bisschen gestückelt und hatte sehr viel Zeit dafür, also habe immer mal wieder ein bisschen was gemacht und wenn ich gemerkt habe, es läuft nicht, habe ich es wieder weggelegt, aber ich hatte halt einfach Zeit dafür auch. Mhm. Und am Ende habe ich sie irgendwie für meine Verhältnisse sehr entspannt zu Ende geschrieben und ich war sehr zufrieden damit und es hatte die ganze Zeit so eine Leichtigkeit damit und genau, das versuche ich jetzt hoffentlich beim neuen Projekt auch so zu machen, wirklich diese Pausen dazwischen ernst zu nehmen, weil ich glaube, da ganz viel passiert, also auch nicht nur im Schreiben, sondern im Denken, weil man denkt ja trotzdem die ganze Zeit, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber über das Projekt nach und dass sich da dann auch Dinge lösen können, ohne dass man da irgendwie die ganze Zeit zwanghaft vorm Laptop sitzt. Deswegen nicht so hart mit sich sein, das versuche ich jetzt zu machen.
Und dann wahrscheinlich auch die entsprechenden Leute um sich herum haben, die einen aus diesem Loch, in das man manchmal fällt, rausholen.
Genau, zum Beispiel Marina Schwabe kenne ich sie schon viel früher, weil ich habe mit 14 an einem Schreibkurs teilgenommen, an den Marina den sie geleitet hat. Und dann haben wir uns hier in Hildesheim wieder kennengelernt, nämlich beim Prosanova 14. Da haben wir beide geholfen, was zum Beispiel Karl gemacht hat, der da auch sitzt. Und ich glaube, es ist voll wichtig, oder das ist auch das Schöne, oder deswegen habe ich auch so ein großes Herz für Hildesheim, weil das hier an diesem Ort so viel passiert ist, dass mir einfach Leute begegnet sind, die mein Schreiben während des Studiums begleitet haben und die es auch heute immer noch tun und halt voll dieses Bild aufgebrochen haben von man sitzt irgendwo alleine in so einem zugigen Burg. Zimmer.
Das ist das wahnsinnige Genie an der Schreibmaschine.
Genau. Sondern eigentlich geht es ganz viel um diesen Austausch. Und ich halte zum Beispiel auch gar nichts davon, nicht über das zukünftige Projekt zu reden, weil ich habe auch das Gefühl, das macht man halt, oder auch aus so einem komischen Genie-Gedanken. Mhm. Aber ich habe super viel Positives damit erlebt, dass wenn ich über mein Projekt oder woran ich gerade arbeite, schreibe, weil mir Leute halt dann zum Beispiel Literaturempfehlungen geben. Und wenn ich die ganze Zeit das so geheim halte, dann passiert es halt nicht und ich muss alles mit mir ausmachen. Und ich glaube, das ist halt ein veraltetes Konzept.
Das trifft sich wunderbar, weil ich wusste nicht, ob ich dann gleich irgendwie auf das nächste Projekt ansprechen soll. Weil, ja, wie du sagst, es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die sagen, ich würde am liebsten nichts verraten.
Ja.
Möchtest du einen kleinen Vorgeschmack geben? Ist das etwas, was auch wenn du sagst, irgendwie rauszukommen aus diesem Loch und zurück zu einer Verspieltheit, ist es ein leichteres Projekt oder ist es thematisch doch wieder ein bisschen schwerer besetzt?
Also es ist leichter in dem Sinne, weil ich fiktiv sein kann und mir Dinge ausdenken kann und mir Figuren ausdenken kann. Es geht um die Walz oder die Wanderschaft. Um zum Beispiel Zimmerer gehen auf Walz diese 3 Jahre und man darf kein Handy haben und man darf nicht den Ort wieder besuchen, an dem man gelebt hat zuletzt und so weiter. Also es hat so ganz viele märchenhafte Elemente. Aber die Schwere kommt, glaube ich, weil ich da so ein bisschen emotional, persönlich verstrickt bin. Also vielleicht kommt die dann immer, es kommt immer irgendwas Schweres mit rein. Aber es ist ja auch, das ist, glaube ich, auch so meine Erfahrung, dass ich das Gefühl habe, bei meinem Debüt habe ich ganz, da ist auch ganz viel, es ist ja diese Dystopie und hat nicht offensichtlich was mit meinem persönlichen Leben zu tun, aber ich glaube, da steckt ganz viel drin, doch. Mhm. Und dass ich das doch sehr gemacht hat, auch aus so einem Gefühl von, ich muss irgendwie mich verstecken oder so. Und ich habe inzwischen das Gefühl, viel transparenter auch damit zu sein und dass Dinge auch aus der eigenen Biografie in so Texte mit hineinwandern können und dass es eigentlich was Schönes hat, da auch persönlich zu werden.
Mhm. Transparenz gegen die Dystopie.
Also ich finde, das kann man ja immer noch machen, aber ich würde es, glaube ich, heutzutage nicht mehr so schreiben. Mhm. Also es kommt mir so ein bisschen wie so eine Maskerade vor, wenn ich da heute drauf gucke.
Das heißt, wir können uns darauf freuen, irgendwann mit dir, wenn dann der nächste Roman erscheint, auf Wanderschaft zu gehen.
Ja, so ungefähr.
Ja, dann sind wir jetzt eigentlich
am Ende.
Nicht am Ende. Aber wir haben, glaube ich, die großen, die schweren Fragen schon alle abgehakt.
Jetzt wird's lustig.
Jetzt darf es lustig
werden.
Das
spielen Glas wir ein Spiel?
Schon zur Hälfte ausgedrückt. Hast du Vorschläge?
Nee, ich spiele nicht so gerne. Aber inzwischen denke ich, vielleicht muss ich mehr spielen in meinem Leben. Ja.
Ein Spiel, ein Barspiel. Was wäre denn ein...
Sag jetzt mal deine Frage. Ich wollte jetzt hier nicht dein Konzept durcheinander bringen.
Nee, alles gut. Also das Konzept ist ja auch so ein bisschen, dass wir uns gegen das Konzept sträuben.
Okay.
Und wir würden uns auch auf ein Spiel einlassen.
Ja, aber ich kenne halt keine guten, deswegen...
Was vielleicht das Publikum ja vorschlägt. Zwei Wahrheiten, eine Lüge.
Ach, da bin ich immer richtig schlecht drin. Aber du kannst es machen und ich kann versuchen zu erraten, was die Sache...
Oje. Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Lass mich kurz überlegen.
Ich hatte dieses Spiel letztens in Frankfurt und da musste man auch ein Talent zeigen. Wir können auch einfach ein Talent. Hast du ein Talent, was du zeigen kannst?
Ich habe nichts, was ich hier spontan vorführen könnte.
Weil ich habe dann nämlich im Literaturhaus Frankfurt so einen Spagat gemacht. So, einen Spagat kannst du nicht.
Nicht unbedingt und vor allem nicht in der Hose.
Ach so,
ich
ja,
glaube, dann müsste ich hinterher die reißen. Das möchte ich den Leuten okay. jetzt hier nicht zumuten.
Gut.
Bitte? Nein, das kann ich jetzt nicht machen.
Ist das zu essen?
Das kann ich jetzt nicht
okay,
machen.
Okay, nein, wir machen jetzt einfach, erstmal machen wir ein Programm, wir überlegen nochmal nach einer Wahrheit und einer Lüge, oder? Was war eine... Okay. Ja, okay. Aber von dir dann sozusagen zum Beispiel.
Wenn du was parat hast.
Aber über mich dann oder über euch? Juli, das ist ein... Okay, wir denken nochmal alle nach, aber dann stell okay. nochmal eine von deinen Fragen.
Dann stelle ich nochmal eine von meinen Fragen. Ja, ich würde vielleicht nochmal zurückgehen auf die Literatur... DDR-Thematik und die Frage von...
Ich dachte, es kommt was Lustiges.
Repräsentation. Nee, ich meine, also... Wie zieht man die deutsche Geschichte lustig auf?
Nein, sorry, ich muss aufhören. Das ist das Problem, deswegen trinke ich normalerweise bei Lesungen nicht, sondern immer nur Leitungswasser.
Ja, aber das ist ja... Also, ja,
was ist deine Frage zu DDR-Literatur?
Ist das etwas... Also auch wenn du jetzt davon erzählt hast, dass dieser Nachlass irgendwie aus der Familie kam und so weiter, ist das etwas, worüber viel in der Familie gesprochen wird oder sträubt man sich da vielleicht noch ein bisschen davor?
Doch, aber ich glaube, also es wird viel darüber gesprochen, aber es liegt vielleicht auch an dem Alter meiner Eltern, also dass sie halt studiert haben, als die Mauer gefallen ist. Mhm. Also und sie vielleicht weniger... verstrickt, kann man sagen, gewesen sind. Aber es gibt zum Beispiel, mein Onkel hat selbst versucht zu fliehen und war dann im Gefängnis und war auf so einem Sportinternat und meine Großmutter hat dann den Kontakt abgebrochen. Also solche Geschichten gab es, über die aber zum Beispiel dann von meiner Großmutterseite nicht so viel geredet wurde. Aber genau, es passiert ja dann, ich weiß nicht, in Familien immer eher so nebenbei. Man setzt sich ja irgendwie nicht so richtig hin und sagt, also oder es gibt vielleicht schon auch Leute, aber bei meiner Familie war das jetzt nicht der Fall. Aber mein Vater hat zum Beispiel selber zur Stasi geforscht und so dann später. Ich habe das Gefühl, es ist eher so ein Teppich aus unterschiedlichen Dingen. Und ich bin ja in Berlin groß geworden und ich hatte mal das Gefühl, dass da das eigentlich gar nicht so... Thema war auch in der Schule, was ich heutzutage gar nicht mehr nachvollziehen kann, wieso das der Fall war. Aber ich glaube, es war auch einfach wirklich die Zeit, dass es weniger darüber so thematisiert wurde. Und heute ist es ganz, also in meinem Freundeskreis irgendwie auch oft so ein, wer ist Ost, wer ist West, wer hat Ost- oder Westeltern. Aber es finde ich auch schön, dass manchmal Dinge auch nochmal wieder hervorgeholt werden können. Und deswegen verstehe ich auch gar nicht diese Debatte, die dann geführt wird, dass Nachwendegenerationen nicht über die DDR schreiben sollten, weil ich das eher als bereichernd wahrnehme und auch immer denke, ich hoffe, dass irgendwann die jungen Generationen über zum Beispiel uns schreiben oder, weiß ich nicht, die Pandemie oder, also ne, auch dann ihre Perspektiven darauf mit reinbringen.
Das stimmt.
Und so.
Wie zieht sich die Kontinuität von dem Mauerfall zum Aufwachsen in Berlin nach Hildesheim? Wie kommt man hier zum Literaturinstitut?
Ich habe mich auch in Leipzig beworben. Ich wurde nicht angenommen. Und dann habe ich mich nochmal für den Master nochmal in Leipzig beworben, wurde wieder nicht angenommen. Dann bin ich in Hildesheim geblieben. Aber ich erinnere noch, dass ich es voll gut fand. Also ich weiß noch, man hatte ja diese Eignungsprüfung und da liefen dann so Hühner rum. Ich glaube, die gibt es nicht mehr, ne?
Hühner, also es sind immer mehr Pferde geworden.
Okay, genau. Also zu meiner Zeit gab es noch Hühner und man saß im Hofcafé und hat irgendwie Milchreis gegessen und es war wie übelst gutes Wetter und es gab diese Bettenmäuse und man konnte da irgendwie schlafen. Und ich bin dann so voll beschwingt hier weggefahren, weil ich so dachte, das ist irgendwie voll der besondere Ort. Und ich glaube... Für mein Studium war es auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand es halt super, dass man diese Nebenfächer im Bachelor hat, also dass man Kunst und ich hatte Kunst und Theater studieren kann. Ich habe richtig viel im Fotoinstitut gemacht, hatte da eigentlich so die besten Seminare und ich habe auch das Gefühl, das hat voll viel mit meinem Schreiben oder mit meinem Blick auf Kunst im Allgemeinen, also war einfach sehr zuträglich. Und ich weiß gar nicht, ob mir so dieses Literaturinstitut in Leipzig so gut bekommen wäre. Mhm. Also es gab dann auch ein paar Leute, die dann an dem Master angefangen haben und ich habe das Gefühl, die haben dann eher irgendwann aufgehört zu schreiben. Oh. Und ich habe dann halt in der Zeit mein Debüt veröffentlicht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, inwiefern ganz konkret Hildesheim dein Schreiben oder deine Arbeitsweise auch geprägt hat. Weil ich glaube, dass, also zumindest wenn ich mir auch unseren Jahrgang irgendwie anschaue, alle haben wirklich sehr individuelle Arten, an ihr Schreiben heranzugehen, sehr individuelle Arbeitsweisen und werden doch auch sehr schnell, glaube ich, vom Literaturinstitut auch mitgeprägt.
Mhm. Und, auf eine gute Art oder schlechte Art, würdest du sagen?
Ich glaube, das darf jeder und jede für sich selbst.
Wie ist es denn bei dir? Hast du, also es gibt ja auch Leute, die fangen hier an zu studieren und hören auf zu schreiben erstmal, weil es sie so blockiert. Mhm.
Ich weiß nicht, also für mich persönlich würde ich sagen, gut, ist jetzt auch vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, weil jetzt das Projektsemester gerade läuft und da kommt man nicht so viel zu schreiben, stimmt, wie man möchte. Aber an sich glaube ich, ohne das jetzt irgendwie direkt werten zu wollen, aber ich konnte auf jeden Fall schnell beobachten, wenn ich so auf die Sachen gucke, mit denen ich mich auch beworben hatte letztes Jahr, wie schnell sich doch gewisse Dinge verändern, sei das irgendwie Stil oder Sprache oder auch die Arbeitsweise, die Herangehensweise.
Ja.
Und ja, das Urteil, ob positiv oder negativ, würde ich meinen KommilitonInnen überlassen. Aber ja, wie gesagt, also wie war das wie war diese Erfahrung für dich? Und würdest du sagen, das zieht sich auch bis heute durch oder legt man da auch Sachen wieder ab?
Also ich glaube, ich habe schon richtig viel gelesen, bevor ich nach Hildesheim gekommen bin, aber ich hatte nicht so einen Peil von Gegenwartsliteratur. Mhm. Und das ist dann voll aufgebrochen im Studium, also weil wir einfach super viel gelesen haben. Und schon auch dieses, also mir hat es immer wahnsinnig gut gefallen, dass es dieses Umfeld gab, was halt auch geschrieben hat, was vorher auch nicht so war. Also ich kannte mal vereinzelt Menschen, aber jetzt nicht so, dass man so den ganzen Tag mit denen halt so abhängt. Ja. Wir haben uns dann auch mal so privat getroffen und Textwerkstätten gemacht. Und genau, und dann diese Anthologien, das ist natürlich schon ein Vorteil, was ich immer wieder auch höre oder auch erlebe von Leuten, die halt nicht an der Schreibschule waren, dass sie halt nicht auf so ein Netzwerk zurückgreifen können, also dass sie nicht sagen können, ja, meine Texte liegen halt, weil sie in diesen Anthologien erscheinen, bei irgendwelchen Agenturen oder Verlagen. Und bei mir hat es schon dann dazu geführt, dass diese Anthologie dann, damals war ich dann noch bei der, also bin ich zur Ruge-Agentur gegangen, weil halt da jemand das gelesen hat und dann mich angefragt hat. Und das sind ja einfach so Zugänge, die dann irgendwie erleichtert werden. Und das fand ich halt super hilfreich. Weil sonst bist du so, okay, man weiß ja auch gar nicht, wie das funktioniert alles. Mhm. Und hier hat man halt immerhin auch Leute, die man treffen, fragen kann danach. Also ich finde, manches wird trotzdem ja irgendwie so ein bisschen nebulös gelassen und geheim und so. Aber eigentlich ja, vereinfacht es die Dinge.
Und jetzt weißt du, wie das funktioniert? Oder gibt es immer noch Momente, wo du da sitzt und dir denkst, oh, ich habe gar keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes machen soll?
Naja, ich glaube, mir war trotzdem nicht so klar, was es bedeutet, vom Schreiben zu leben. Also ich dachte, man schreibt dann Bücher einfach und davon lebt man halt. Und das ist nicht der Fall. Also man, oder ich kann gerade davon leben, weil ich halt Lesungen mache davon. Das heißt, man ist aber einfach wahnsinnig viel unterwegs, wenn man davon leben möchte. Also da muss man halt viel unterwegs sein. Also dann muss man natürlich auch viele Lesungen haben. Also ne, das ist ja auch nicht gegeben automatisch, aber wenn einem das angeboten wird und man das annimmt, dann kann man sich darauf einstellen, dass man ja einfach wahnsinnig viel unterwegs ist und auch andere Sachen machen muss, also wie zum Beispiel Seminare geben oder, also ich habe auch viel Schreibworkshops für Kinder und Jugendliche gemacht oder genau, dann kommen irgendwelche Auftragsarbeiten, aber es ist so ein extremes Zusammengestücke aus verschiedenen Sachen und die Zeit, die wirklich zum Schreiben bleibt, die ist dann sehr gering und ich glaube, dass war mir einfach wirklich nicht so klar. Oder das hat mir niemand erzählt. Ja.
Was war die schönste Lesungserfahrung, auf die du bisher zurückblicken kannst?
Ich finde es immer schön, wenn ich in schönen Hotels sein kann, weil man auf jeden Fall auch in so ganzen Abstiegen manchmal ist. Nein, aber ich weiß nicht, ich habe mit dem Buch einfach sehr viele schöne Lesungen, habe ich das Gefühl, weil irgendwie das nochmal anders Leute erreicht oder so und die mich auch nach den Lesungen ansprechen und auch einfach sehr unterschiedliche Generationen. Ja, finde ich auch. Das fand ich irgendwie ungewöhnlich. Also dass dann irgendwie, keine Ahnung, ich hatte es dann auf der Buchmesse, dann kamen halt so Teenage Boys zu mir, die halt irgendwie anscheinend das Buch im Deutschunterricht gelesen haben und wollten halt irgendwie so ein Autogramm und danach kamen die Ladies aus Neubrandenburg und wollten, also und das macht halt dann voll Spaß zu merken, dass das Buch für verschiedene Leute einfach funktioniert. Mhm.
Ja. Der Vollständigkeit halber die schlimmste Lesungserfahrung.
Die schlimmste war in Dortmund. Da waren zwei Leute, glaube ich. Es war mit der Kriegerin und ja, es war dann einfach so sehr deprimierend. Es war dann trotzdem nett, weil dann hat man halt eher so ein Gespräch geführt. Aber ja. Auch das ist dann natürlich sozusagen, okay, man kommt hier irgendwie in diese Stadt, man fährt irgendwie lange und man fährt auch am nächsten Tag wieder lange zurück für zwei Menschen und sonst interessiert sich niemand in Dortmund dafür, dass man da ist.
War das Hotel wenigstens in Ordnung?
Nein, leider auch nicht. Okay. Man musste dort schlafen, die haben so einen Ort nee, egal, ich fühle das jetzt. Ich glaube, inzwischen ist es ein bisschen schöner geworden, aber
ich verstehe, Dortmund ist ein Wunderpunkt.
Ja.
Ja, dann glaube ich, bleibt mir als letzte Frage nur noch. Das Prosa Nova geht noch zwei Tage. Mhm. Und du hast ja schon angekündigt, es wird einen Workshop geben.
Kein Workshop, wir machen ein Gesprächsformat und es gibt Stullen. Und weil Marina und ich haben ein Haus in Brandenburg mit Freunden und da schreiben wir und wir bauen sozusagen unser Arbeitszimmer nach.
Ja, alles klar.
Und im Plan steht 13 Uhr, aber es ist 12 Uhr.
12.30 Uhr, ja. Hast du den Ort parat?
Im Solarium, wo anscheinend die Leute schon umgekippt sind heute. Oh. Mal gucken.
Also Namensprogramm ja. Im Solarium.
Genau.
Okay. Abseits von deinem oder eurem Programmpunkt, worauf freust du dich besonders beim Prosa Nova jetzt die kommenden Tage?
Ich finde ja das Gute, dass man nicht so einen Plan haben muss, sondern dass man einfach so rumlaufen kann und in so Veranstaltungen gehen kann und auch so überrascht werden kann. Hm. Das finde ich immer super. Und ich freue mich natürlich, ich war letztes Wochenende auf der Fusion und ich bin da hingefahren, weil ich dachte, ich möchte richtig viel tanzen. Mhm. Und es war einfach so heiß, dass man nicht tanzen konnte. Und ich freue mich deswegen auf die Partys hier, um mal wieder richtig zu tanzen, weil ich konnte das bei der Fusion nicht und das werde ich jetzt einfach hier nachholen.
Das heißt, von der Bar an die Tanzfläche?
Ja. Welcher Track darf nicht fehlen? Ich bin so schlecht im Track, das ist mir... Aber irgendwas, so ein Hit fände ich gut. Wisst ihr so, was hier heißt? Oh mein Gott, Leute, ich kenne nicht mal DJ-Leute, den Namen. Aber so, ich finde selbst Karaoke-Floss immer super. Also nicht zum Singen, sondern zum Tanzen.
Ja, dann in Vorfreude auf die Party, Helene Bukowski, darf es noch was sein?
Jetzt muss ich sagen, nein, ne?
Du darfst auch ja sagen.
Ich würde noch einen nehmen, aber ich würde das Gespräch einfach beenden dann.
Ja, das ist vollkommen erlaubt.
Dann oder, also ich weiß nicht, oder das ist jetzt, ja. Oder, weil wir wollen jetzt alle Feierabend machen, oder?
Ja, genau, also okay. Es darf auf jeden Fall...
Vielen Dank.
Ich danke dir.
Hattet ihr schon die Lesung mit der Anthologie?
Nee, die ist am Sonntag um 16.30 Uhr.
Alle präsentieren ihre Texte.
Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja. Okay, kommt da hin. Ich kann leider nicht, aber es klingt auf jeden Fall super.
Ja, also die Erstsemester, also des vergangenen Wintersemesters aus Hildesheim lesen am Sonntag 16.30 Uhr. Fünf Personen haben die Möglichkeit, aus ihren Texten zu lesen.
Wie wurde das ausgewählt?
Wir haben gelost.
Okay.
Wir hatten halt nur den Zeitslot von 1,5 Stunden, deswegen musste irgendeine Lösung gefunden werden.
Ich glaube, es war zu unseren Zeiten, ach, jetzt ist Marina schon gegangen, na toll, aber anders noch, oder? Also da wurde nicht gelost, da wurde irgendwie bestimmt, ich habe das Gefühl, alles ist ein bisschen netter geworden. Ist gut.
Ja, also zumindest haben wir das, glaube ich, sehr friedlich gelöst und die Leute freuen sich einfach darauf.
Liest du?
Nee, leider nicht. Leider. Ich hätte mich sehr gefreut, aber ich freue mich auch für alle anderen, die lesen und ich werde auf jeden Fall da sein und supporten.
Und man kann die Anthologie auch wahrscheinlich kaufen, oder?
Die gibt es noch nicht.
Ach so, okay.
Der Druck hat sich ein wenig verzögert. Ja, das weiß ich zu schätzen, aber ist leider noch nicht da. Voraussichtlich, ich möchte nicht zu viel versprechen, aber voraussichtlich zu Beginn des Wintersemesters im Oktober wird sie da sein.
Dann, okay.
Dann erst, leider.
Okay, ja. Aber,
gut. Unsere Redaktion hat ihr Bestes gegeben und ist auf viele Hürden gestoßen.
Das wollte ich jetzt nicht kritisieren.
Nee. Nee, naja, die haben wirklich auf Biegen und Brechen versuchen sie, ja, oder haben versucht, das hinzubekommen. Jetzt zum Prosa Nova hat leider nicht funktioniert, aber sie kommt auf jeden Fall noch in gedruckter Form. Und deswegen umso mehr die Leute, die die Gelegenheit haben, am Sonntag zu kommen, schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Erstsemester-Anthologie. So, und mit diesem Werbeblock entlasse ich dich, Lene, in den Feierabend. Und du kriegst natürlich auch noch einen Drink.
Danke, ich teile den auch ganz nett mit allen Leuten, die was möchten.
Ja, ich würde nämlich auch noch einen nehmen.
Vielen, vielen Dank.
Nochmal das gleiche zweimal?
Ja.
Danke dir.
Der war wirklich sehr lecker. Also da ist echt dieser Rosmarin, Leute, dafür gibt es ja so hier so. Dankeschön.